SRF 3.
Die Einparteienherrschaft ist vorbei, aber jubeln tun irgendwie alle. Wir haben die Reaktionen und die Analyse zu den Zwischenwahlen in den USA. Der Kontakt, über den SP-Ständerätin Geraldine Savary stolperte. Wir fragen, wer der Unternehmer Frederik Paulsen ist. Info 3 mit Damian Rast. Bei den Zwischenwahlen in den USA sind die Resultate zweigeteilt. Im Repräsentantenhaus der Großen Kammer des Parlaments haben künftig wieder die Demokraten das Sagen. Im Senat dagegen konnten die Republikaner ihre Mehrheit sogar noch ausbauen. USA-Korrespondent Matthias Kündig fasst zusammen.
Für zwei bekannte demokratische Senatorinnen wurde es ein bitterer Abend. In North Dakota muss Heidi Heitkamp ihren Sitz räumen.
It seems like such a bitter thing to lose a race. But the worst thing would be to not ever run at all.
Auch Claire McCaskill in Missouri tritt unfreiwillig ab. Sie unterlag dem erst 39-jährigen Josh Hawley. Dieser will nun die Ärmel hochkrempeln und sich im Senat für verstärkten Grenzschutz einsetzen.
You know, now it is time to roll up our sleeves and to get to work. The hard work begins. Of going to Washington and standing up for our values. I said that I would fight to secure our border and I will.
In Texas erwuchs dem früheren Präsidentschaftsbewerber Ted Cruz mit seinem populären demokratischen Herausforderer Beto O'Rourke ein starker Gegner, den er aber im Schlusssport bezwingen konnte. Cruz verwies auf die nationalen Medien, die einseitig seinen Widersacher bevorzugt hätten.
We saw a $100 million race with the national media coming in against the state. All the money in the world was no match for the good people of Texas and the hard-working men and women across our state.
In Mississippi kommt es zwar noch zu einer Stichwahl, aber es wird erwartet, dass die Republikaner ihre Mehrheit im Senat schließlich auf 54 Sitze ausbauen können. Anders das Bild im Repräsentantenhaus. Dort dürften die Demokraten rund 35 Sitze hinzugewinnen. Viel Jubel gab es vor allem bei Vertreterinnen von Minderheiten und bei jüngeren Kandidatinnen, die sich erstmals einer Wahl stellten. So zum Beispiel Abigail Spanberger aus Virginia, die einen erzkonservativen Amtsinhaber bezwang. Sie habe diesen republikanischen Wahlkreis nur gewonnen, weil sie die Bedürfnisse der Wähler ernst genommen habe.
We won an unwinnable district by doing exactly what every campaign should do. We focused on the needs of the people, the voters.
Die demokratische Fraktionschefin Nancy Pelosi freute sich über die Mehrheit in der Großen Kammer und versprach kurz vor Mitternacht, ein neuer Tag, eine neue Zeit werde anbrechen in den USA.
Tomorrow will be a new day in America.
Der Beitrag von Matthias Kündig. Ja, die Demokratin Nancy Pelosi spricht also von einem neuen Tag, der jetzt in den USA anbreche. Frage an unsere zweite USA-Korrespondentin in Washington, Isabel Jacobi. Hat Pelosi recht? Ist das heute wirklich ein anderes Amerika?
Das ist doch sehr optimistisch formuliert. Ja, die Demokraten sitzen jetzt wieder am Tisch in Washington. Ihr Sieg im Repräsentantenhaus ist solid, aber von einer blauen Welle kann nicht die Rede sein. Der Sieg liegt im Normalbereich für Zwischenwahlen und gemessen am Aufwand, den die Demokraten betrieben haben, an der Energie, die sie in den Wahlkampf gesteckt haben und den hunderten Millionen Dollar, ist der Sieg doch übersichtlich.
Nun, die Republikaner haben im Senat gewonnen. Was hat ihren Erfolg möglich gemacht?
Sie waren von Anfang an im Vorteil, weil viele der Senatswahlen in konservativen Staaten stattfanden, die 2016 an Donald Trump gingen. Gewonnen haben zudem Kandidaten, die sehr nahe am Präsidenten politisierten. Und Präsident Trump hat auch stark nachgeholfen. Er hat sich unermüdlich für die republikanischen Kandidaten eingesetzt und seine Wählerschaft mobilisiert. Folge, der Senat rutscht stärker nach rechts.
Das Parlament ist nun sehr polarisiert als Folge eben dieser Zweiteilung. Wie sieht das im Detail aus?
Die zwei Kammern unterscheiden sich deutlich. Im Senat haben die Trump-Anhänger nun stärker das Sagen. Gemäßigte Republikaner sind eigentlich verschwunden. Das Repräsentantenhaus hingegen wird jünger, weiblicher und bunter. Zum ersten Mal werden zum Beispiel zwei muslimische Frauen und zwei indigene Frauen im Kongress vertreten sein. Die Demokraten können die Republikaner in der Gesetzgebung nun ausbremsen. Weitere Steuersenkungen sind nicht möglich. Auch Obamacare wird nicht abgeschafft und die Mauer zu Mexiko wird wohl auch nicht finanziert. Konstruktiv wird aber nicht viel möglich sein, denn die Kompromissbereitschaft zwischen den Lagern wird nicht wachsen.
Das wird den Politikbetrieb lähmen, haben Sie heute Morgen analysiert. Bei welchen Themen wird diese Blockade besonders schwierig?
Nun, die Demokraten müssen sich nun überlegen, wie sehr sie Opposition machen wollen, wie sehr sie Präsident Trump angreifen oder ob sie auch eine Kooperation mit ihm suchen, zum Beispiel bei der Infrastruktur. Das könnte durchaus auch im Interesse von Präsident Trump liegen.
Was bedeuten denn der Ausgang dieser Midterm-Wahlen eben für Trump, wie stehen seine Chancen für eine Wiederwahl in 2 Jahren?
Diese Chancen sind intakt, denn die Gewinne der Demokraten sind lokal beschränkt, vor allem auf die Stadtränder und die Agglomerationen in verschiedenen Staaten, von Nord nach Süd, West nach Ost. Präsident Trump hingegen zeigte den Republikanern, wie man staatsweite Wahlen gewinnen kann in den Senatswahlen. Und das, staatsweite Wahlen zu gewinnen, das wird auch für ihn wichtig in 2 Jahren.
Informationen und Einschätzungen von unserer USA-Korrespondentin Isabel Jacobi waren das. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten des Vormittags und die hat Pascal Schmitz.
Nach der Spesenaffäre in der Genfer Stadtregierung ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Die Spesenabrechnungen der Stadträte werden von der Genfer Staatsanwaltschaft untersucht. Es handelt sich um ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf ungetreue Amtsführung, schreibt die Genfer Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Der Genfer Rechnungshof hatte bei seiner Untersuchung der Spesen der Genfer Stadträte Ausgaben festgestellt, die keinen Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit hatten. Es finden Durchsuchungen in den Verwaltungsgebäuden der Stadt Genf statt. Derzeit richtet sich die Untersuchung gegen Unbekannt. Die 5 Mitglieder der Stadtregierung dienen zum heutigen Stand als Auskunftspersonen, wie die Staatsanwaltschaft meldet. Behörden hierzulande sollen die AHV-Nummer künftig systematisch verwenden dürfen zur Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern. Das schlägt der Bundesrat vor und schickt eine Änderung des AHV-Gesetzes in die Vernehmlassung. Die Identifikation über die AHV-Nummer soll die Verwaltungsarbeit effizienter und günstiger machen. Auch werde die Verwechslungsgefahr kleiner. Der Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge bleibt im nächsten Jahr bei 1%. Das hat der Bundesrat entschieden. Die zuständige Kommission hatte eine Senkung des Mindestzinssatzes auf 0,75% empfohlen. Der Bundesrat ist aber der Meinung, dass eine Senkung nicht gerechtfertigt ist. Der Mindestzinssatz bestimmt, zu welchem Satz die Pensionskassen die Vorsorgeguthaben der Versicherten mindestens verzinsen müssen. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 9.053 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 14,47 gehandelt und der Dollar zu 99,57 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint vielerorts die Sonne. Aus Westen ziehen gegen Abend jedoch dichtere Wolken auf und in der Nacht fällt etwas Regen. Morgen liegen über dem Flachland viele Wolkenreste. In den Alpen zeigt sich vermehrt die Sonne. Im Süden ist es heute und morgen bewölkt und zeitweise regnet es. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad. In den föhnigen Alpentälern gibt es heute bis 18 Grad.
Info 3 Mittag.
Géraldine Savary, SP-Ständerätin aus der Waadt, hätte Bundesrätin werden können. Hätte, wäre da nicht ihre Nähe zum Unternehmer Frederik Paulsen gewesen. Dieser finanzierte Savarys Wahlkampf in den Jahren 2011 und 2015 und zwar mit mehr Geld als von der SP erlaubt. Géraldine Savary hat gestern die Konsequenzen gezogen und angekündigt, sie werde nächstes Jahr nicht mehr als Ständerätin kandidieren. Wer ist nun also dieser Frederik Paulsen, der in der Romandie plötzlich so viel zu reden gibt? Das fragte meine Kollegin Ivana Pribakovic, den früheren Chefredaktor der Zeitung Le Matin, Peter Rothenbühler.
Er ist einer der reichsten Menschen im Kanton Waadt. Er ist Besitzer einer Biopharmazie-Firma namens Ferring, die in Saint-Pré domiziliert ist. Und er ist ein Abenteurer. Und er ist Honorarkonsul von Russland, weil er auch eng verbunden ist mit Putin. Und sein großes Anliegen ist, Russland bekannter zu machen.
Als russischer Honorarkonsul vertritt er auch russische Interessen in der Westschweiz. Wie macht er das denn?
Man sagt ihm Soft Power. Das heißt, mit seinem vielen Geld hat er sich ein bisschen die Medien hörig gemacht, ein Teil der Medien, indem er von einem Chefredakteur seine Biografie schreiben ließ. Dann hat er der EBFL zwei Lehrstühle geschenkt. Dann lässt er von Zeit zu Zeit wichtige Musiker aus Russland kommen und lädt dann alles, was Rang und Namen hat, in der Schweiz ein, also von Herrn Brulis bis zu Herrn Gouchbin, Frau Chasson und so weiter. Da waren viele Bundesräte dabei. Und er hat Reisen organisiert, zusammen mit einem Freund nach Sibirien, an denen viele bekannte Westschweizer teilgenommen haben.
Ihre Aufzählung zeigt ganz klar, man weiß, dass Paulsen seit Jahren Kontakte zu Politikerinnen und Politikern unterhält. Warum wird das ausgerechnet jetzt zum Problem?
Im Grossen Rat vom Kanton Waadt haben drei Grossräte Interpellationen gemacht und gefragt, wie das eigentlich funktioniert, ob da der Finanzdirektor im Speziellen sich der Vorteilnahme schuldig gemacht hat. Diese Reisen nach Sibirien sind sehr teuer. Und da hieß es, dass die alle privat waren und dass jeder Teilnehmer die Reise selbst bezahlt hat. Da hat sogar der Staatsanwalt dann eine Untersuchung gestartet und die Untersuchung hat ergeben, dass die Leute wirklich alles selbst bezahlt haben, dass es keine Anklage geben wird. Auch Frau Savary war dabei, die Ständerätin. Und da war natürlich, hat man schon das Gefühl, dass es dem Honorarkonsul von Russland darum ging, in der Schweiz gute Stimmung zu machen für Putins Russland.
Gestern aber, und das ist jetzt Fakt, der Rücktritt von Géraldine Savary. Steigt jetzt durch diesen Rücktritt auch der Druck auf Pascal Brulis, den Finanzdirektor der Waadt?
Ja, weil heute kam gerade aus, dass Brulis, der immer gesagt hat, er hat sich um die Steuerangelegenheiten von Fering und von Herrn Paulsen im Speziellen nie gekümmert, ist heute herausgekommen, dass er sich immer darüber informieren ließ, persönlich. Er sagt natürlich, er sei nie interveniert. Aber ich meine, wenn der reichste Steuerzahler des Kantons, den Finanzminister des Kantons, mehrmals zu langen Reisen nach Russland und nach Sibirien einlädt, da stimmt irgendetwas nicht.
Sagt Peter Rothenbühler, der frühere Chefredaktor der Westschweizer Zeitung Le Matin. Ja, das war Info 3 verantwortlich heute, Daniela Püntener und Damian Rast. Wir wünschen einen guten Mittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.